Alben für die Ewigkeit.
Alben für die Ewigkeit, das ist der Produzententalk, kam folgendermaßen zustande. Dieses Mal, ich stehe vorm Plattenladen und gucke mir das Schaufenster an, weil ich wissen will, was da neu ist. Ist gestern erst passiert und ich sehe durch das Schaufenster im Plattenladen, wie so ein Typ, die Gebraucht-CDs durchkämmt. Unsere Blicke treffen sich und es ist natürlich der Kollege Freddy Kappen, denn wer sonst sollte im Plattenladen sitzen und CDs durchgucken?
Das ich, muss sein. Ja.
Du bist in der Stadt und sagst nicht mal Bescheid.
Ja, war tatsächlich spontan.
Wo warst du denn?
In welchem Laden? Da würden wir Werbung machen. Hohe Straße, sage ich jetzt mal.
Ach, der mit A.
Genau, okay. Da haben wir uns also, ich bin dann rein mit Getränk, habe das so ein bisschen versteckt, weil man soll ja im Plattenladen keine Getränke, keine offenen mitführen, weil man die sonst verschütten könnte über die teuren Platten. Und dann haben wir direkt uns spontan verabredet für heute. Dieter, großartig, dass du auch Zeit hast.
Überhaupt kein
Kommt
Problem.
Ja,
ja, aber sag mal, Freddy, du hast nach CDs geguckt tatsächlich?
Ja, natürlich, mache ich immer.
Weil in dem Laden mit A in der Hohen Straße, den wir nicht nennen, die haben mir vorgestern, als ich da war, mitgeteilt, dass sie keine CDs mehr ankaufen zum Beispiel, weil geht nicht mehr.
Ja, das ist echt eine ziemlich bittere Geschichte gerade. Also ich habe das von mehreren Händlern schon gehört, dass das so dermaßen in den Keller geht. Aber es tut mir leid, ich kann nicht aus meiner Haut, ich kaufe die ja. Ich verkaufe vielleicht einmal im Jahr irgendwie auf einem Flohmarkt oder so, aber ich bin halt echt Hardcore-Einkäufer und ich kriege das nach all diesen Jahrzehnten nicht mehr aus mir raus.
Und das ist ja bei dir auch so eine Wertanlage eigentlich, ne?
Ja, sagen wir mal so, wenn man eine Rarität findet, dann nimmt man die mit, auch wenn man sie vielleicht schon mal zu Hause stehen hat. Aber also,
und auch wenn es eine Silberscheibe ist, nimmt man sie trotzdem
ja,
mit, weil
also
wer weiß,
auch kommt wenn, alles wieder. Auch wenn die CDs irgendwie generell an Wert eben verlieren, aber wenn man so eine Beatles Abbey Road Japan Erstpressung, hatte ich jetzt vor ein paar Monaten wieder auf einer Börse für 2 Euro und weiß, ja, 120 ist so ungefähr der Wert. Da nimmt man die mit.
Das Schöne ist ja an diesen Schütten, ne? Die Tage ist ja mal so ein sehr unbestimmter Begriff bei mir. Ich war die Tage in dem anderen Laden auf dem Westen Hellwig, der mit A anfängt. Und da habe ich eine CD tatsächlich gefunden, die haben da so einen Ständer für 99 Cent. Und da habe ich eine CD gefunden von Timo Blunk. Irgendeiner von euch was mit anfangen?
Nope.
Tut mir leid.
Grace Kairos, die Zimmermänner.
Palais Schaumburg. Ja, Palais Schaumburg kenne ich auch.
Also Palais Schaumburg, die Zimmermänner, Grace Kairos. Die Zimmermänner habe ich letztes Jahr in Düsseldorf nochmal wieder gesehen, in einem kleinen Club mit 50 Leuten. Und Timo Blunk ist Sänger gewesen und ich liebe diese Stimme. Und es gibt Leute, die da wirklich, also wie gesagt, 99 Cent, das Ding werde ich jetzt mal gucken, wie das bei eBay geht. Aber im Prinzip bin ich ja mehr im Vinyl unterwegs, Freddy. Aber du bist ja auch New Generation.
Nee, ich kauf natürlich auch Vinyl, das ist klar. Nur das Problem ist, auf Flohmärkten und so, da hast du natürlich die Pappenheimer, also die Konkurrenz, die schläft ja nicht. Und das ist echt immer ein Hauen und Stechen und das ist ziemlich ätzend und anstrengend. Und das sorgt auch für riesen Frust, wenn du siehst, was da neben dir wieder weggeschnappt wird. Also letztens waren es Iron Maiden Platten im Bestzustand, ein Zehner. Das Stück, das ist jetzt kein Superschnapper, aber es ist halt immer noch sehr günstig und die hätte ich natürlich auch alle mitgenommen.
Ja, das ist übrigens auch mittlerweile die einzige Möglichkeit, noch einigermaßen preiswert an Vinyl ranzukommen. Also ich sag mal, wer jetzt anfängt und sagt, ich gehe jetzt unter die Vinylsammler, der braucht schon ein relativ gut gefülltes Portemonnaie. Das ist ein Problem. Deswegen auch, also wenn du jetzt CDs sammelst, hast du natürlich, anders als bei Vinyl, die Möglichkeit, das relativ preiswert zu machen.
Und vielleicht gibt es ja auch irgendwann eine CD-Reunion. Kann ja sein.
Ja, dieses Revival, da wird öfter mal drüber spekuliert. Ich befürchte halt, es könnte so wie bei den DVDs sein, dass es halt wirklich einfach vorbei ist durch das Thema Streaming. Aber natürlich hoffe ich auch auf die Nostalgiewelle und warte damals nochmal 10 Jahre und dann bin ich wahnsinnig reich.
Du meinst die Nostalgiewelle der 90er, also der Post-Boomer-Generation.
Also 90er wird deshalb schwierig, weil ja da zum Beispiel diese Maxi-CDs wirklich in 500.000er Auflagen verkauft wurden und die kriegst du halt nachgeschmissen und egal wie viel da jetzt auf einem Wertstoffhof entsorgt wird, es wird immer noch eine No Angels und eine Hathaway und eine Culture Beat CD zu finden sein, dass da nie eine wirkliche Wertsteigerung zu erwarten ist.
Das ist jetzt alles Eurodance, da gibt es ja abseits des Genres noch weitere Sachen, die vielleicht ein bisschen nischiger sind, wo man schon auch gucken kann, dass man da was bekommt, was
stimmt.
Im Wert ein bisschen
steigt. Das Live-Album von Talk Talk zum Beispiel, das kostet 40 Euro.
Ich muss aber mal kurz dazwischen grätschen. In dem dritten Laden, der mit B anfängt und der auf der Rheinischen Straße ist, die haben da so Kisten für 3 Euro und 5 Euro. Und wenn man sich so eine Basis-Diskografie zusammenstellen will, kriegt man das eigentlich ganz gut geregelt.
Ja, aber also, die Basis-Diskografie, die existiert seit 20 Jahren. Also da sind wir drüber hinaus.
Ich rede ja nicht von uns. Ich meine jetzt der junge Mensch.
Ja, der junge Mensch.
Weil eins muss ich ja feststellen, ich bin ja halt so ein Vinyl-Irrer. Es sind eindeutig deutlich mehr jüngere Menschen, die nach Vinyl gucken, als noch vor ein paar Jahren. Also ich meine jetzt jünger im Sinne von wirklich so 17, 18, 19, 20-Jährige.
Aber überrascht dich das, mal ehrlich jetzt? Das ist doch eigentlich eine logische Konsequenz aus der Tatsache, dass Vinyl jetzt wieder überall ist.
Das kann sein. Ich hab da ein kürzliches Gespräch mitgekriegt, da habe ich aber auch gestaunt. Da waren so zwei Mädels, die jetzt überhaupt nicht danach aussahen. Und die haben dann, glaube ich, 160 Euro bezahlt für zwei Platten. Und der Verkäufer, der war dann jetzt so relativ begeistert von, auch dass die jungen, attraktiven Mädels bei mir im Laden eingekauft haben und sagte, was habt ihr denn für einen Plattenspieler zu Hause? Und dann sagt die eine, ja, wir holen uns jetzt den es bei Ikea gibt. Und da habe ich gedacht,
für den Einstieg vielleicht gar keine so
schlechte
Wahl. Der
sieht zumindest super aus, habe ich gehört.
Ja,
durfte ich Ikea sagen?
Ja, ja.
Muss ich jetzt irgendwie Westmöbel oder Hardegg oder so auch sagen?
Es war gerade nur bei den Plattenläden so, dass ich ja mich erinnert habe an unsere potenzielle Sponsoring-Diskussionen. Da wollte ich jetzt nicht einem schon...
Nee, deswegen habe ich auch gedacht, ich erwähne mal alle drei.
Ist ja alles in Ordnung. Wenn IKEA uns sponsert, dann schneiden wir den Teil hier wieder raus. Leute, wir sind schon über 5 Minuten am Quatschen und wir haben noch gar nicht gesagt, was wir jetzt eigentlich vorhaben. Also herzlich willkommen erstmal zum Produzententalk. Wir machen das Ganze hier ja aus einem bestimmten Grund und wir sind eigentlich hier, um uns so ein bisschen zu entschuldigen. Wir haben, glaube ich, bei Social Media relativ spät bekannt gegeben, dass wir jetzt mal eine kleine Sommerpause machen oder vielleicht auch eine etwas größere. Aber wir versprechen euch, zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Folge hier erscheint, haben wir das nachgeliefert.
Ach so, ich wollte gerade schon sagen, gibt es den Post? Weil noch habe ich ihn nicht gesehen.
Nee, ich habe noch keinen gemacht. Ich beantworte, mittlerweile beantworte ich immer die individuellen Anfragen. Es kommen dann immer so Nachrichten, hey, gibt es euren Podcast noch? Habt ihr aufgehört? Das wäre schade. Und ich schreibe dann immer zurück, nee, das ist blöd gelaufen, wir haben es vergessen hinzuschreiben.
Ich meine, ich habe heute auch wieder eine mehrstündige Zugfahrt vor mir. Ich kann das auch gerne übernehmen. Dass wir den Leuten mal Bescheid sagen.
Freddy, wird Zeit. Meinst du, der
Alles
Zug
klar.
fährt?
Freddy. Den Job hast du.
Ich hoffe, dass er fährt. Er fährt länger als, egal.
Ja, deswegen habe ich übrigens vorhin gesagt, dass das cool gewesen wäre, wenn du dich gemeldet hättest, weil dadurch, dass du im Moment ja quasi überall in Deutschland sein könntest, ist das ja schon ein Riesenzufall, dass wir uns begegnen in Dortmund.
Und es ist auch Glück, dass es jetzt geklappt hat, weil tatsächlich sind drei S-Bahnen gerade ausgefallen. Und
ich weiß, ich komme nämlich gerade.
Und das Ding ist, ich bin auf die eine, die vermeintlich kommen sollte, so schnell gerannt, dass es mich wirklich auf die Fresse gehauen hat. Also richtig schön Stuntman-mäßig habe ich hier jetzt eine Wunde an der Hand und dachte,
Freddy is bleeding.
Naja, es sieht jetzt schon nicht mehr so schlimm aus, weil das Blut weg ist, aber ich dachte schon, das ist jetzt...
Sonst hätte ich gesagt, nimm mal die Hand ein bisschen weg, weil du weißt, wenn das ins Mischpult läuft, dann ist blöd. Hier gleich Technikausfall.
Nein, aber ich sagte, schrieb ein Kollege so, war eine Stuntman-Einlage und er so, ja, er ist Slapstick. Ja, ich glaube, er hat recht. Es sah lustig aus.
Sag mal, Freddy, aber du bist jetzt nicht der Fall von kurzfristigem Personalausfall, wegen dem die S4 gerade...
Lass uns... Nein, ich bin hier in völlig musikalischen Zusammenhängen und alles andere sparen wir doch besser aus.
Alles klar, dann reden wir doch mal über musikalische Zusammenhänge. Wir haben Anfang August die nächste Staffel Alben für die Ewigkeit vor uns und wir haben uns ein paar Sachen überlegt, worüber wir sprechen wollen und was wir besprechen wollen. Ich glaube, wir gehen jetzt nicht alles durch, das ergibt, glaube ich, wenig Sinn, aber vielleicht greifen bei uns ein, zwei, drei Veröffentlichungen raus, auf denen wir so ein bisschen rumdiskutieren können.
Jawohl. Und das Ganze ohne Google. Das hast nur du.
Eigentlich hat Dieter auch Google. Er will es nur nicht benutzen.
Ich brauch das nicht.
Also wir sind hier im Studio. Wir haben hier genug Computer, auf denen man theoretisch auch Sachen schnell im Internet nachschlagen könnte, um Kompetenz vorzutäuschen. Das Problem ist, man wird es wahrscheinlich hören, wenn einer von uns auf der Tastatur rumtippt.
Der Fall ist doch ganz einfach. Ich habe eigentlich von nichts Ahnung, aber wenn ich mal was weiß, dann stimmt es nicht.
Ja. Ja. Unter diesen Vorzeichen jetzt bitte nochmal deine vergangenen Folgen, Alben für die Ewigkeit anhören. Und mal gucken,
genau,
ob da noch eine Trefferquote vorhanden ist bei den korrekten Informationen.
Oh ja, stimmt.
Das ist übrigens ganz interessant, wenn wir übrigens gerade dabei sind, das ist mir neulich mal so aufgefallen. Ich spreche ja mit vielen Leuten, die auch Podcasts machen, über unseren. Und was viele Leute sagen ist, naja, eure Produktion ist ja viel weniger aufwendig als bei vielen anderen Produktionen. Muss man ja sagen, da haben die einen Punkt, das stimmt natürlich. Ne? Dieser klassische Wechsel Sprecherpart-Musik ist in der Produktion, sagen wir mal, im Vergleich zu vielen anderen Podcasts doch einigermaßen überschaubar. Das ist eine andere Nummer, wenn du halt da noch O-Töne mit einflechtest, wenn du Geräusche mit einflechtest, wenn du Atmosphäre mit einbaust, vielleicht sogar noch spezielle Hintergrundmusik dabei hast und so. Also da kann man mit deutlich mehr Spuren schon noch einen deutlich größeren Aufwand betreiben. Was bei uns halt aufwendig ist, ist die Recherche. Also das, was davor passiert, um sicherzustellen, dass das, was wir erzählen, einigermaßen passt.
Also es ist natürlich die Frage, mit wem du dich vergleichst. Also es gibt ja wirklich Millionen Podcasts mittlerweile und das, was wir jetzt machen, ist die einfachste Form. Und das gibt ja auch wirklich ganz viele erfolgreiche Laber-Podcasts und das ist eigentlich, klar, deutlich weniger Aufwand als jetzt ein Album für die Ewigkeit klassischer Podcast. Aber ja, sicher, diese hörspielmäßigen, groß angelegten Dinger, die gibt's natürlich auch. Und ja, wir haben unsere Nische, ne?
Ja, ich finde auch, ganz ehrlich, ich habe eigentlich nicht gedacht, dass dieser Produzententalk so erfolgreich ist, sag ich mal ganz ehrlich, weil ich eigentlich auch unseren Podcast deswegen so gut finde, weil da eben nicht nur geredet wird. Aber ich meine, okay, easy money. Also wir machen das jetzt gerne zu Beginn der Staffel und danach wird es dann wieder ein bisschen anstrengender. Aber was du gerade ansprachst, Stefan, bringt mich zu einer Frage, die wir nicht vorher abgesprochen haben. Ich habe in unseren Diskussionen so ein bisschen rausgehört, Freddy, du sagtest, dass es dir jetzt ein bisschen schwerer fällt, weil da jetzt auch Platten kommen, wo du nicht so den Bezug zu hast wie in den ersten Staffeln, dass du so Sachen eben mehr so from the heart, wie wir so sagen, machen konnte, sondern du musst jetzt so ein bisschen mehr irgendwie dich da so reinhängen.
Ist naja, das richtig? Ist schon so, ne? Man hat am Anfang schon so seine 10, 12 absolut, ja, mit der Muttermilch eingesogenen Platten, wollte ich jetzt gerade schon sagen. Also halt, ich wollte irgendwie eine Metapher okay finden. Also Platten, die man halt wirklich, die einen begleitet haben im Leben. Und da sind wir jetzt, über dieses Stadium sind wir hinaus. Ich habe ja dann auch schon, das haben wir das letzte Mal auch schon diskutiert, dieses kleine Smiths-Experiment gemacht, um da wirklich aus der Comfortzone auch zu gehen. Diesmal ist meine Auswahl wieder eher Sachen, die ich auch tatsächlich über die Jahre immer wieder gehört habe. Aber nichtsdestotrotz, die Recherche, die braucht es jetzt mittlerweile, weil nicht jeder Künstler, nicht jede Künstlerin, da habe ich jetzt irgendwie jede Biografie gelesen oder so. Oder es gibt halt immer noch Aspekte, wenn du wirklich explizit auf das Album dich fokussierst, dass da nochmal neue Geschichten und neue Statements irgendwie im Netz zu finden sind, in irgendwelchen Biografien. Und das ist dann halt die Arbeit, das zu filtern, das zu sortieren, was ist jetzt eine Geschichte, die spannend ist und was ja, ist nice to know, aber jetzt auch nicht so wichtig, sonst wird's auch irgendwie zu lang und episch.
Ich bin übrigens soweit noch nicht. Das ist vielleicht der Vorteil, dass ich ja ein Babyboomer bin und ein bisschen länger schon das mit der Muttermilch eingesogen habe. Aber ich habe ehrlich gesagt noch ganz viele Sachen, die ich seit Jahren immer wieder auf der Liste stehen habe und die immer wieder wegfallen. Ich sag mal ein paar Beispiele. The Police, The Doors, die immer wieder dann irgendwie dann doch am Ende irgendwie wieder runterfallen und ich kann da zum Glück noch ein bisschen von zehren, wobei ich natürlich glaube ich, am schlampigsten recherchiere von uns dreien.
Das sei dir gegönnt. Aber ich glaube, das ist wirklich eine Frage der individuellen Beziehungen zu der Musik, die du hast. Bei mir ist es auch so wie bei Freddy. Ich habe mich auch eher auf Alben konzentriert, auf einzelne Alben und mich hat das ehrlicherweise auch überrascht, dass die Anzahl der Platten, über die du eine halbe Stunde treffsicher referieren kannst und du weißt, das stimmt halt alles mehr oder weniger, dass die geringer ist, als ich das ursprünglich eingeschätzt hatte. Ich habe nämlich auch erst gedacht, da haben wir Material, ich kenne genug Platten und musste dann am Ende doch feststellen, okay, das trifft zu auf, weiß ich nicht, zwei Handvoll oder so, aber dann wird die Luft doch relativ schnell dünn.
Man muss aber auch ganz klar sagen, es hat ja auch was damit zu tun, dass wir uns absprechen, was besprechen wir denn? Und da fällt natürlich ganz viel weg, was ich noch sehr, sehr, sehr gut kenne und was mir sehr viel bedeutet. Einfach, weil ich habe ja von Anfang an so von auch Martin Busch schon den Stempel gekriegt, ja, unser 80er-Man. Und da habe ich dann auch immer so ein bisschen den Ehrgeiz, dass ich das nicht bestätige, dieses Klischee, und ich ständig mit irgendwie den besten Synthie-Pop-Alben von 1983 bis 88 ankomme.
Ah, wäre ja nicht schlimm.
Ja, wäre halt nur in der Abstimmung am Ende so, dass sie dann halt doch hinten rüberfallen würden, weil man sagen würde, auch zu Recht, das ist zu einseitig. Und es gibt auch so ein paar Künstler, wo ich jetzt sage, das sind tolle Alben, aber sie sind halt jetzt in der Wertigkeit, haben wir dann doch Dinge, die drüber stehen. Also ich könnte auch Howard Jones besprechen und Icehouse und was weiß ich nicht was, aber es ist halt wirklich so, dass man sagt, nein, da soll eine Variation rein, Jahrzehnte und Genres und Geschlecht und all das berücksichtigen wir ja, und das haben wir auch diesmal eben wieder gemacht, und genau deswegen kommt es halt, dass ein paar Sachen auch bei mir eben geschoben werden, wo ich sage, die Rainbirds werden irgendwann noch besprochen, das gibt auch was her, aber jetzt war es halt wieder nicht ganz Top Priority.
Genau, passte einfach nicht in die Choreografie. Aber da wir gerade über die Zeiten gesprochen haben, in denen der geschätzte Kollege Martin Busch hier noch Episoden beigesteuert hat, The Doors haben wir gemacht.
Echt?
Ja, war unter den ersten 20 Folgen, ich glaube Folge 15 oder so, wenn man den Teaser, den wir am Anfang gemacht haben, mitzählt, dann haben wir The Doors drin.
Dann will ich nichts gesagt haben. Dann ist das irgendwie durchgegangen. Okay, sorry.
Nicht schlimm. Du hast ja noch andere Sachen. Steely Dan wolltest du ja auch
mal gerne machen. Steely Dan wird mein erstes sein. Dann nennen wir mal was Konkretes. Steely Dan, Aja ist von 1977, habe ich auch ganz lange schon auf dem Zettel und ist jetzt diesmal dann Mitte September tatsächlich dran. Und da freue ich mich riesig drauf.
Ja, siehst du, direkt was gelernt. Ich kenne Steely Dan, aber ich hätte jetzt noch nicht mal gewusst, dass man das Album Aja ausspricht.
Ich war immer derjenige, der gesagt hat, was soll das, warum machen wir das überhaupt? Weil wenn du dich erinnerst, Dieter, in unserer Diskussion, ich habe Steely Dan hier und da die Relevanz abgesprochen und musste mich von dir dann eines Besseren belehren lassen.
Ich möchte jetzt nicht wieder diese Diskussion aufkommen lassen, nachdem du mir ja kürzlich die Top 10 R.E.M.-Alben geschickt hast. Zum Thema Relevanz.
Zum Nachholen.
Nein, ich habe sie ja auch lieb. Nein, aber ich finde Steely Dan wirklich auch, ich behaupte mal, dass es andere Musik ohne Steely Dan nicht gegeben hat, und ich finde, dass diese Kombination von Pop und Jazz für mich, also auch geschmacklich, ich habe damals ja gedacht, ich könnte da Mädchen mit beeindrucken.
Und hat es funktioniert?
Zero. Ungefähr so, wie als ich mit 12 Jahren zum ersten Mal Close to the Edge von Yes ein Mädchen vorgespielt habe, und die, glaube ich, danach auch, ich habe die nie mehr gesehen. Aber bei Steely Dan war es eben auch so, dass ich dachte, das ist irgendwie so eine intelligente, geschmackvolle, stilvolle Musik, und da outest du dich jetzt mal nicht so als Ruhrpott-Proll, aber es hat nicht funktioniert. Aja ist ein fantastisches Album, es hat das großartige Titelstück mit diesem unfassbaren Schlagzeugsolo von Steve Gadd. Und ich behaupte mal, dass Toto anders geklungen hätte es Steely Dan nicht gegeben.
Super spannend. Also ich lasse mich von dir im Übrigen auch gerne eines Besseren belehren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist häufig so, wenn ich mir Episoden von euch anhöre. Ich lerne selber natürlich auch immer was dazu.
Ja, definitiv.
Ich habe ganz viel Spaß daran. Also das muss ich jetzt auch mal sagen. Beispielsweise, weil du gerade The Smiths ansprachst, Freddy. Mhm. Ich habe The Smiths auch immer sehr gerne gehört, und mir ist aber echt erst durch den Podcast aufgefallen, wie unglaublich gut The Queen Is Dead war, ist.
Du rehabilitierst uns jetzt noch mal ein bisschen, ne?
Echt? Für was?
Naja, dafür, dass ich ja jetzt nicht diese endlose, überbordende Begeisterung zum Ausdruck gebracht habe.
Wurde das kritisiert?
Das wurde etwa sehr kritisiert. Ach. Die Morrissey-Fans sind, und jetzt allein schon Morrissey, da habe ich schon wieder Angst, dass ich Morrissey, dass ich das I zu sehr betone und wie auch immer, die sind sehr streng.
Ja, Morrissey ist ja auch ein Künstler, der ja nun auch überhaupt nicht diskutabel ist.
Die Diskussion haben wir ja, glaube ich, im letzten Produzententalk schon mal angerissen, und ich glaube, man darf über The Smiths sprechen und man darf anerkennen, was die geleistet haben, ohne dass man gutheißt, was Morrissey aktuell so tut. Ich glaube, da muss man ganz klar trennen.
Und wir haben es gemacht, und auch derjenige, der es eben nicht ganz so euphorisch besprochen hat, hat sich dafür eingesetzt. Das nochmal zu unserer
Ich finde aber auch, dass das auch ein bisschen unser Recht ist. Ich habe ja Appetite for Destruction von Guns N' Roses besprochen, und Guns N' Roses ist eine Band, mit der ich zugegebenermaßen wenig anfangen kann. Ist einfach so. Wobei das Genre finde ich eigentlich klasse, gerade Hair Metal. Ich bin ja auch riesiger Steel Panther Fan. Aber mir ging die immer auf Nerven, das Wort, nicht mit das mit Üsse. Mir ging die immer auf den Nerven. Ich mochte die nie. Ich habe das Album auch besprochen. Ich habe auch gleich zu Beginn gesagt, ich bespreche heute ein Album von der Band, die ich eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Aber das Album ist natürlich großartig. Aber ich, da muss man auch sagen können, oder nicht?
Absolut.
Ich habe übrigens 2014 fürs Radio auch mal das Album von Morrissey besprochen, World Peace is None of Your Business, was damals gerade neu rausgekommen war. Und wenn man das jetzt rein musikalisch betrachtet, dann ist das keine schlechte Platte, bloß weil Morrissey irgendwie fragwürdige Figur ist. Ja? Er geht halt einem einfach nur auf die Nerven, wie du gerade schon gesagt hast, ne? Mit seinem komischen Weltverbesserungsgehabe. Das ist halt extrem penetrant, auch auf dem Album nochmal zu hören. Ansonsten, wie gesagt, musikalisch gute Platte, kann man machen.
Ja, aber ich, was mir mehr auf die Nerven geht, Weltverbesserungsgabe ist gut, haben wir schon über U2 gesprochen. Also ich finde, bei Morrissey, was mich mehr wirklich so ein bisschen nicht so erfreut, ist halt die relative Gleichförmigkeit seiner Stimme.
Ja, U2. Ich habe einem guten Freund die Bono-Biografie geschenkt zum Geburtstag und ich bin mir nicht sicher, ob er sie gelesen hat, weil er ist sehr musikinteressiert, er mag Musikerbios, aber da gibt es natürlich diese Vorbehalte und dieses Genervtsein irgendwie. Bei mir ist es so, U2 ist wirklich eine Band, wo ich das früher nie für möglich gehalten habe. Wenn du wirklich mal was gefeiert hast und richtig gut fandest, dass du irgendwann komplett das Interesse verlierst. Und das ging mir mit U2 so. Also Achtung Baby ist natürlich Album für die Ewigkeit. Wir haben aber Joshua Tree schon, also wird das erstmal nicht passieren.
Hielt dich übrigens auch für eine Fehlentscheidung. Ich finde Achtung Baby auch das eindeutig bessere Album.
So, und dann, das war halt eines der ersten Konzerte und es war natürlich bombastisch, da die Trabis irgendwie an der Decke und diese Lightshow. Und dann Sue Roper, relativ mutig, Pop auch noch spannend und dann irgendwie um die 2000er rum wurde es plötzlich langweilig und Songs of Experience oder Innocence, ich kann schon wieder gar nicht mehr auseinanderhalten, wie die letzten zwei Alben hießen. Da war schon okayes Zeug drauf. Ja, genau. Aber welches jetzt, in welcher Reihenfolge? Eins davon habe ich, das andere war mir egal. Aber ich wollte nur so darauf hinaus eben, das passiert irgendwie, dass man irgendwann sagt, es ist mir egal. Und es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ja, eigentlich ist das gute Musik, aber der Frontman oder das, was die Band verkörpert, nervt mich so, dass ich damit eigentlich nichts zu tun haben will.
Ich habe ja versucht, in der Episode über The Joshua Tree zu erklären, warum wir uns für das Album entschieden haben. Ansonsten, dieser Widerspruch bei U2 ist ja der, dass sie halt selber immer so tun, als wären sie entsetzt über die Armut in der Welt und sie selber gründen aber irgendwelche Offshore-Firmen, um ihre Bandeinnahmen da zu kanalisieren. Also das ist nicht erklärbar, wie das zusammengeht.
Ihr wisst, was die gerade im Moment machen, ne?
Musik? Las Vegas Konzerte, oder?
Ja, die sind, ich glaube, 3 Monate in diesem Sphere, in dieser riesigen Kuppel in Las Vegas und spielen da, glaube ich, 3 Monate, 5-mal die Woche für ein durchaus erträgliches Geld.
Aber das ist, das würde ich jetzt gar nicht irgendwie negativ bewerten. Sollen sie machen, sag ich mal so. Ne? Also Las Vegas, wenn ich eben gerade an diese Sue Roper oder Sue TV-Tour denke, da hat er ja auch schon als dieser Charakter, dieser Teufelscharakter im Goldanzug, das hat er ja auch schon irgendwie Las Vegas-Style. Also ein bisschen Shishi und bunt und das schließt sich ja irgendwie jetzt ein Kreis. Dann soll er in Las Vegas spielen. Und sie haben ja auch I Still Haven't Found ist doch, das Video ist doch in Las Vegas gedreht.
Ich will damit nur sagen, es ist ja schon, also dieser überproportionale Reichtum der Band U2 und gleichzeitig das Entsetzen Bonos über die Situation zum Beispiel in Dritte Weltländer, das kann einem als Widerspruch erscheinen. Der Band erscheint es offensichtlich nicht als solcher.
Ich sag mal so, man muss auch immer sehen, dass ja gerne eingedroschen wird auf so große Namen. Also irgendjemand muss immer was zu bekritteln haben. Und da sind sicher kritikwürdige Dinge, aber man muss das ein bisschen auch gegenrechnen. Also ich glaube schon, dass die auch viel Gutes getan haben. Genauso wie es jetzt Coldplay sind, da die neuen U2 in Anführungsstrichen, die dann irgendwie jetzt CDs rausbringen mit irgendwelchen ökologisch abbaubaren Verpackungen oder was weiß ich. Und die dann teurer sind und ob dieses Geld dann tatsächlich dann irgendwie der Umwelt zugute kommt, sei mal dahingestellt. Aber zumindest schaffen sie ein Bewusstsein. Also auch ihre Touren wollen sie ja irgendwie klimaneutral halten. Und ob das dann alles so stimmt, keine Ahnung. Aber sie müssten es ja nicht erzählen, wenn es nicht so wäre, sagen wir mal so.
Also wenn der Tag kommt, an dem Rammstein seine Konzerte klimaneutral hält, dann gehe ich da nicht mehr hin.
Du gehst noch zu Rammstein.
Das wäre ja schon wieder
ein nächstes kontroverses, langes Thema. Nee,
ich gehe nicht mehr hin, weil die Stadionkonzerte sind nix. Ich war in Gelsenkirchen vor 2-3 Jahren und ich hatte die teuersten Plätze und ich habe nichts gesehen und ich konnte auch den Monitor in den Bildschirmen nicht sehen, weil die Line Arrays, die Lautsprecher davor hingen und ich finde so Halle 1 ist für mich so Max. Ich mache keine Stadionkonzerte mehr, ich mache auch keine Festivals mehr, dafür bin ich zu alt. Und nicht mehr, leider nicht mehr. Also
Rammstein ist tatsächlich etwas, wo ich jetzt, glaube ich, besser nicht drauf eingehe, weil das führt jetzt zu weit, ne? Weil da haben wir jetzt nicht drin, aber könnte ich auch viel dazu sagen.
Ich weiß jetzt gar nicht, was du meinen kannst.
Nee, aber es geht tatsächlich darum, dass ich mir überlegt habe, würde ich mir die jetzt live anschauen oder nicht? Ich habe noch keine abschließende Antwort, weil die Gelegenheit gäbe es ja jetzt ein paar Wochen in Gelsenkirchen. Also Taylor Swift habe ich verzichtet, Rammstein.
Also ich würde nur mal als Tipp an unsere Hörer, wenn ihr zu Rammstein geht nach Gelsenkirchen, nehmt euch für den nächsten Tag nichts vor. Das haben ja jetzt auch.
Aber wenn wir senden, sind die Konzerte, glaube ich, vorbei. Ne? Ende Juli, oder?
Das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wann wir die Folge veröffentlichen wollen. Also auf dem Plan steht 7.8.
Können wir auch früher machen.
Hatte ich schon überlegt, da wir ja jetzt, also wir zeichnen das ja auf am 18. Juli, ist ja schon eine ganze Zeit dazwischen dann. Ne? Also theoretisch könnten wir die Folge auch jetzt raushauen.
Wir könnten das jetzt machen, weil dann müssen wir keine Ankündigung machen, dass wir eine Pause
machen. Das ist eine super Idee. Machen wir doch einfach.
Finde ich, ist auch eine super Idee. Also wenn ihr da hingeht, nehmt euch für den nächsten Tag nichts vor. Das haben ja die englischen Fußballfans jetzt auch erleben müssen. Man kommt aus diesem Vogelkäfig einfach nicht weg. Du brauchst 4 Stunden, um da wegzukommen. Es ist wirklich grauenhaft.
So, was ich aber noch im Kopf habe, weil wir wieder mal bei der Gegenüberstellung von vermeintlich gleich wichtigen Alben sind, um weiter in unserer Liste mal zu gehen. Ich habe ja für diese Runde, für diese nächste Staffel George Michael auf den Tisch gebracht. Und auch da ist natürlich die große Frage. Wir haben uns am Ende für Faith entschieden, einfach weil ich dieses Album auch reingegeben habe in die Abstimmung. Aber natürlich gibt es viele, die sagen, Listen Without Prejudice Volume 1 wäre das bessere Album. Und tatsächlich geht es auch mir so, dass Praying for Time für mich der größte Song von ihm ist. Aber natürlich, Faith ist ist halt wirklich kommerziell so ein Riesending und hat halt doch so einen Impact gehabt, dass es das geworden ist.
Also ich habe die KI gefragt, ich habe bei ChatGPT eingegeben, Freddy will Faith besprechen, ist es okay? Und die KI findet das auch okay, die sagt ja, das ist wichtig genug, um das zu rechtfertigen.
Bitte?
Du kannst sehr gerne natürlich aus meiner Warte noch tauschen. Also ich habe nichts dagegen. Ich glaube, das haben wir auch schon mal.
Wir können ja mal wieder
mal
abstimmen lassen. Wir sehen ja solche Abstimmungsfans.
Ja, ich meine, wir haben es ja aber auch schon mal angesprochen. Also ich glaube, dass wir alle drei relativ relaxed sind, was so die konkrete Albumauswahl angeht. Es sei denn, es ist halt wirklich irgendwie eine glasklare Situation. Aber bei Roxette zum Beispiel ging mir das doch auch so. Erinnert ihr euch?
Ja, Joyride und The Look.
Genau, war jetzt auch nicht ganz klar, was nimmt man dann da? Und es ist ja am Ende dann tatsächlich Joyride geworden, einfach weil ich das Gefühl hatte, dass ich die Geschichte besser über dieses Album erzählen konnte. Ob das jetzt so war am Ende, keine Ahnung.
So ging es mir ja auch mit The Cure, da hatten wir es ja auch, 17 Seconds und Disintegration, und ich muss ehrlich sagen, ich habe 17 Seconds letztens nochmal gehört, weil ich es nämlich günstig auf dem Flohmarkt geschossen habe, sogar als Platte, und das ist halt wirklich dieses, mit was bist du aufgewachsen, Ding wieder, ganz klassisch. Ich habe The Cure 88, 89 so richtig entdeckt und dann kam 89 eben Disintegration und mit diesem ganzen epischen, symphonischen, fand ich es einfach spannender als 17 Seconds, was so die 3-4 Klassiker-Songs hat, aber was mir dann doch ein Ticken zu monoton war.
Heißt das Pornography? Pornography von Cure über den Weg gelaufen, was ich vorher bis dahin nicht kannte und habe gedacht, hallo,
das ist auch
Ballett.
Heftig.
Das ist
auch
gut. Und du erinnerst dich, gut, also. Das war mein Vorschlag. Ich hatte gesagt, wenn wir The Cure besprechen, lass uns bitte Pornography besprechen. Ja.
Das ist aber interessant. Aber sag mal, George Michael, das wäre eigentlich meine Frage gewesen. Ist dir nicht die Idee gekommen, vielleicht gleich Wham zu nehmen statt George Michael?
Nee, weil ich finde, die Wertigkeit ist da einfach ganz klar. Wham ist das Teenie-Ding und da haben wir jetzt auch eine schöne Netflix-Doku drüber gesehen und die Singles, die machen auch irgendwie Spaß, aber so wirklich von der musikalischen Substanz, da war George Michael doch echt dann deutlich vom Anspruch hat er sich entwickelt. Und das.
Aber Freddy, vielleicht kannst du jetzt noch mal kurz zusammenfassen, was spricht denn jetzt eigentlich für Faith und was spricht denn dagegen?
Ganz banal, einfach dieses Album war so groß und hat natürlich Singles, die auch wirklich einfach geil sind. Father Figure, Faith, selbst Monkey finde ich gut, was hier so ein bisschen untergegangen ist, was eigentlich keiner mehr kennt, spielt auch kein Radiosender mehr, war glaube ich die vierte Single oder so. Und es ist einfach so ein von vorne bis hinten gut Album.
Ich fand eigentlich die George Michael Solo-Alben alle sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich hätte jetzt ernsthaft überhaupt gar keine Auswahl treffen können, weil ich finde die eigentlich, ehrlich gesagt, alle extrem gut hörbar.
Ja, ich denke halt nur so ne auf Patience, also so seinem Spätwerk, da waren jetzt nicht mehr so die großen Hits. Natürlich waren die gut und solide, aber da waren auch so ein paar Längen mal drin und das ist ihm am Anfang halt eher nicht so passiert.
Die Frage ist ja auch immer, abseits davon, wie die Platte klingt und wie erfolgreich sie gewesen ist, hat sie der Musikwelt, der Musikgeschichte was Entscheidendes hinzuzufügen? Da gibt es auch viele Alben, die gar nicht erfolgreich waren und bei denen aber genau das der Fall ist, weil sie einfach in der Retrospektive sehr viel Einfluss hatten auf Künstler, die danach gekommen sind.
Oh, jetzt würde ich, ich weiß, ich greife dann vor, wir könnten jetzt auch noch besprechen, was Stefan irgendwie so uns bietet.
Würde ich jetzt auch gerne.
Aber weil es gerade so gut passt, impactmäßig, also so chartsmäßig, wir haben ja diesmal auch was drin, was chartsmäßig komplett fast irrelevant war. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich habe es nämlich nochmal recherchiert und gedacht, ui, da habe ich gar nicht geguckt, wie die Chartposition ist. Nein, es geht um unser deutsches Album.
Unser deutsches Album. Wir haben nicht Fehlfarben drin, ne?
Nein.
Oh, das ist dringend notwendig.
Das wird auch noch kommen.
Monarchie und Alltag.
Aber wir haben uns für was anderes entschieden diesmal.
Blumfeld.
Exakt. 4 Chartwochen, glaube ich, sind es und irgendwo, weiß ich nicht, 28 oder so. Jetzt kann Stefan mal googeln, weil ganz im Kopf habe ich es nicht. Aber es ist tatsächlich, vielleicht waren es auch 8 Chartwochen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber Blumfeld ist natürlich, ja, so wenn man Musikfernsehen geschaut hat und auch Viva 2 damals und so und VH1, dann ist einem das ein Begriff und natürlich vielen Deutsch-Interessierten ist das auch ein Begriff. Aber da ist es halt schon, da werden wir schon ein paar Leute verlieren, die sagen, oh, das interessiert mich jetzt mal so gar nicht.
Ich finde Blumfeld ja auch wirklich outstanding. Also speziell die Stimme von Jochen Distelmeier, die muss man ja mögen. Ich persönlich liebe sie. Ich habe auch seine Soloalben, fand ich auch fantastisch. Und die haben teilweise ja wirklich, was ich an Blumfeld ja wirklich extrem mochte, war, dass die Sachen gemacht haben, mit denen ja einfach überhaupt gar keiner gerechnet hat.
Das ist wahr. Und das Album habe ich noch gar nicht genannt. Old Nobody soll es werden. Es gab auch da natürlich die Frage, ob wir dann eher aufs Debüt gehen oder die Geschichte, wo sie sich dann schon eben weiterentwickelt haben. Und eigentlich passt es auch, um nochmal einen Bogen zu schlagen, 1000 Tränen tief, habe ich ja gesagt, ist ja eigentlich das deutsche Jesus to a Child. Ist nicht meine Idee, sondern war damals auch in irgendwelchen Rezensionen zu lesen. Man hört da halt einfach so gewisse Parallelen zu George Michaels Jesus to a Child, was irgendwie so 2 Jahre vorher erschien.
Übrigens Old Nobody, wenn man Wikipedia Glauben schenken darf, 8 Wochen in den deutschen Charts. Top-Platzierung 17 kam raus 1999.
Jawohl.
Und da du gerade die Soloalben angesprochen hast von Jochen Distelmeier, ich glaube Heavy war 2009 das erste, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, es gab so ein Cover-Album.
Das ist das, wo er diese Kaugummiblase auf dem Cover macht. Fantastisches Album, kann ich nur noch mal unterstreichen. Also in Sachen deutschsprachiger Musik eine sehr, sehr hervorragende Platte.
Ist aber wahrscheinlich nicht mal unter die ersten 100 gekommen irgendwann.
Ich glaube nicht, aber nicht
doch, Heavy war in den Charts.
Tatsächlich?
Ja. Müsstest du googeln, ich weiß nicht, auch nur so 2 Wochen oder so, aber hat eine Notierung. Lege ich mich jetzt mal fest.
Okay, aber in jedem Fall, wer es noch nicht kennt, anhören.
Ne? So, gutes, jetzt habe ich Album, genug über meine Alben gesprochen.
Deutschsprachige Musik.
Also und über eine Auswahl. Wir verraten übrigens nicht alle, weil sonst wäre es ja langweilig. Aber so, jeder pickt so 1, 2, die er diesmal bespricht.
Was möchte uns Stefan denn mitteilen aus seiner Auswahl diesmal?
Tja, was möchte ich mitteilen? Also, ich hätte Lauryn Hill anzubieten. The Miseducation of Lauryn Hill war mir persönlich ein Anliegen, dass wir das mal machen. ehrlicherweise gar nicht mal unbedingt so von mir. Also mir wäre es auch recht gewesen, wenn das jemand von euch vorgestellt hätte, weil ich ja tatsächlich, was das Genre angeht, dieser Hip-Hop-R&B-Blend ist ja jetzt nicht unbedingt mein Fachgebiet. Mhm. Mir war es wichtig, dass wir die Platte machen, weil die in praktisch allen besten Listen von Alben, die großen Einfluss hatten auf die Musikwelt, immer irgendwo relativ weit oben steht. Und das hat ja auch seinen Grund. Die Platte kam raus 1998 und die Musikwelt ist ja, sagen wir mal, erst in jüngerer Zeit ein bisschen weiblicher geworden. Sie war und ist ja auch nach wie vor, gerade auch was so Produzententeams angeht und sowas, immer noch sehr stark männerdominiert. Und Lauryn Hill war da insbesondere, was ihr Genre angeht, eine ganz, ganz große Ausnahme. Also sie ist eine derjenigen, die geholfen hat, den Hip-Hop so ein Stück weit auch zu verweiblichen. Und das ist das, was dieses Album, glaube ich, auszeichnet, dass man, also ich meine, das ist ja im Hip-Hop als Genre, wenn man das isoliert betrachtet, nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, die ganzen frühen Hip-Hop-Geschichten sind alles Männer gewesen. Und Lauryn Hill war extrem erfolgreich mit ihrer einen Platte, die sie gemacht hat. Und es war der Versuch oder der geglückte Versuch, im Hip-Hop was Weibliches abzuliefern und zu platzieren.
Ja, aber sie war ja als Fugees-Sängerin ja eigentlich im Vorfeld schon so ein bisschen auch bekannt. Ne?
Also natürlich. Klar, will ich nicht nehmen.
Ne? Also ich hätte zum Beispiel, ich hätte tatsächlich, und das kommt vielleicht auf die nächste Liste, Nene Cherry eigentlich da gesehen.
Habe ich auch schon mal auf einer Vorschlagsliste, hab's aber dann nicht, also das fiel dann wieder hinten runter, weil man ja so für sich erstmal ein paar Ideen sammelt. Und klar, dieses Raw Like Sushi Ding mit Manchild, Buffalo Stance,
ja, also das war fand ich, weil sie jetzt halt nicht so aus diesem Fugees Umfeld schon so drin war in der Szene, ne? Das war ja bei den Fugees, sagt man Fugees oder Fugees? Das kommt doch von Refugees.
Ja, ich würde auch sagen, ja. Fugees ist durchaus okay. Ja. Ja.
Also aber Wikipedia behauptet, es spricht sich Fugees aus.
Ich glaube auch selber, die rappen ja ihren Namen auch hin und wieder mal. Die sind eher bei Fugees, also es ist ein bisschen stilisiert, aber Fugees wäre jetzt, da es sich von Refugees ableitet, auch nicht ganz
aber,
falsch.
Jetzt muss man aber auch sagen, das, was Lauryn Hill solo abgeliefert hat, ist musikalisch schon nochmal eine andere Nummer als das, was sie mit den Fugees gemacht hat.
Also ich habe wesentlich variabler.
Ich habe bei Lauryn Hill muss ich immer an meine ehemalige Chefin, in Anführungsstrichen eher Abteilungsleiterin, denken. Das war damals beim Musiksender VH1. Da war ich ja im Music Programming, also habe da Videoclipstrecken programmiert. Und ich grüße jetzt einfach mal nach, ich glaube, Los Angeles oder New York ist sie, glaube ich, mittlerweile. Emilian Gray. Die war für mich immer Lauryn Hill 2. Und die war Riesenfan. Und die hat natürlich jede Single dieses Albums irgendwie auf Heavy Rotation gegeben. Und deswegen war ich fast schon ein bisschen genervt von Lauryn Hill. Aber jedes Mal, wenn sie morgens ins Büro reinkam, hatte sie wieder so irgendwie so ein Outfit an, wo ich gedacht habe, ja, du wirst heute Abend wahrscheinlich irgendwie als Lauryn Hill Coversängerin hier irgendeine Hamburger Bühne irgendwie unsicher machen. Also das ist meine Verbindung zu diesem Album.
Ich stelle gerade fest, ich sollte dir diese Episode überlassen. Hey, du hast den Job.
Okay. Ihr könnt da gerne tauschen. Habt ihr das Lauryn Hill Album mal so selber, mal so als persönlich so gehört?
Ja, durchaus, aber ausschließlich unter musikhistorischen Gesichtspunkten. Ich habe es gehört, weil ich mich professionell mit Musik beschäftige. Ich hätte das, was das Genre angeht, nicht in meinen persönlichen Lieblingskreis aufgenommen.
Ich bin nicht so der große Hip-Hop-Fan. Es ist wie mit Eminem. Ich finde es dann interessant, wenn ich mich damit auseinandersetze. Ich will es dann auch wissen irgendwie. Aber mir hat es eben gereicht, die damalige Dauerbeschallung mit Everything is Everything und jetzt komme ich nicht auf die anderen Singles. Das ist natürlich peinlich, ne?
Was waren die anderen Singles? Ja, aber da sind wir ja natürlich jetzt auch wieder bei der alten Diskussion, ob du eine Platte halt in erster Linie dann gut besprechen kannst, wenn du selber Fan bist. Und also ich sehe das ehrlich gesagt nicht so. Also ich finde schon, dass man da, also ich glaube, da sind wir alle professionell genug, um zu sagen, wir können uns in so eine Platte so reinknien, dass wir die Bedeutung und das, was die Musik mit den Fans gemacht hat, auch dann ganz gut einschätzen können, wenn wir selber keine Biografie haben mit dieser Platte. Das kriegen wir schon hin.
Das ist auch wirklich interessant. Ich hatte das damals, als wir noch Album der Woche gemacht haben bei 91.2, hatte ich da auch öfter Platten zu besprechen, wo ich dachte, Heiland, das ist jetzt ja gar nicht meins. Und da war ich oft überrascht. Neil Horan fällt mir da ein.
Oh, ja. Ne? Das, One Direction, das, für das, die, die das, nicht kennen.
Das erste Album, ja, ich das erste Album von ihm finde ich so großartig. Da wäre ich im Leben, hätte ich mir im Leben nie angehört. Ne? Also das ist schon mal so, dass man da auch nochmal mit konfrontiert wird. Oder ich habe ja jetzt kurz vor Schluss Joni Mitchell Blue besprochen. Da hatte ich allerdings ehrlich gesagt den gleichen Effekt, wie ich auch bei Lauryn Hill habe. Ich finde es anstrengend. Ich muss das jetzt mal so sagen. Ich muss mich da jetzt mal wieder ein bisschen irgendwie in den Schatten stellen. Ich finde es anstrengend. Das ist unter musikhistorischen Ideen darunter zu beobachten und zu bewerten, ist alles wunderbar. Aber ich bin dann auch froh, wenn ich es hinter mir habe. Also ich bin ja der Hip-Hopper von uns, ne? Yo,
wisst ihr? Auf jeden Fall, na klar.
Aber ich fand aber auch die Fugees nie so toll. Also ich höre es auch.
Also ich bin im Zuge der Recherche zu den Alben, die wir besprechen könnten für die neue Staffel, auch über diese ganze Elektronik-Szene Deutschlands in den 70er und 80er Jahren gestolpert und habe festgestellt, wenn wir mal was richtig Anstrengendes besprechen wollen, was halt gar nicht so diese klassischen Songstrukturen hat, sondern was halt teilweise irgendwie, weiß ich nicht, 40 Minuten langsamer Songaufbau ist. Ja?
Lass raten. Dann Can oder Tangerine Dream?
Tangerine Dream, okay. Zum Beispiel. Ne? Das war so eine Idee, die ich hatte. Vielleicht müsste man auch das mal besprechen, weil das, glaube ich, was die Musikgeschichte angeht in Deutschland, echt ein wichtiges Kapitel gewesen ist. Aber passt das in unsere Reihe rein? Kann man bei so einer Musik noch ruhigen Gewissens eine Minute rausgreifen und sagen, hier, hör da mal rein?
Das ist aber auch das gleiche Problem, was wir bei Konzeptalben haben zum Beispiel. Ich hätte zum Beispiel, ich sag mal, Operation Mindcrime von Queensryche, ja, ist, finde ich, auch wenn es eigentlich Metal und Hardrock ist, aber ich finde es ein fantastisches Album. Aber ich finde es ganz schwierig, aus so einem Album, was eine Geschichte erzählt, und das haben Alben ja früher mal, irgendwas zu extrahieren. Also da würde ich mich dann auch mit den Wortbeiträgen extrem zurückhalten oder sehr wenig machen und viel laufen lassen, wie der Trainer sagt. Aber finde ich auch schwierig. Ich habe auch hier mal über so Dinge nachgedacht. So weiß ich, wie Yes oder wie Nectar oder so. Aber es ist, finde ich, total schwierig. Ja, wenn du nur einen Song auf einer Seite hast.
Gibt es übrigens auch heute immer noch. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass die Alben, die heute rauskommen, keine Geschichten mehr erzählen. Ich weiß nicht, ob das der Punkt ist, auf den du hinaus wolltest. Aber das hängt halt wirklich davon ab, in welches Genre du reinguckst und ja, welcher Künstler konkret jetzt eigentlich gemeint ist.
Wo wir bei 70er Elektronik sind, Jean-Michel Jarre hatten wir aber, ne? Oxygen.
Oh, haben wir Jarre gemacht? Wir haben Mike Oldfield gemacht. Ich glaube, Jarre war noch nicht dabei.
Das ist aber auch was. Das ist gesetzt. Also wir machen noch ein paar Jahre, wenn es gut läuft. Ne?
Also Material haben wir auf jeden Fall genug. Aber das bringt mich zu einer Frage. Was ist denn der jüngste Beitrag, den wir dabei haben? Also was liegt am wenigsten zurück in der Veröffentlichung? Kann das einer von euch beiden Spezialisten mal kurz rausfinden?
Gar nicht. Ich weiß es schon. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll, weil ich gedacht habe, vielleicht ist das ja für diejenigen, die immer und immer wieder danach gefragt haben, auch eine ganz nette Überraschung.
Dann sag's doch einfach nicht. Sag einfach nur die Jahreszahl.
2001,
weil darauf wollte ich ja hinaus, wir spielen uns hier die Bälle zu. Die Frage ernsthaft, die ich mir kürzlich mal wieder, als ich stand und in Platten blätterte, gefragt habe, ist, wird eigentlich irgendwas noch erscheinen oder ist in den letzten 20 Jahren irgendwas als Album erschienen, wo wir, also ich war gestern in einem Laden, der mit S anfängt, am Westen Helwig, und da habe ich bei den Neuerscheinungen geguckt und da standen ungefähr 80 Zentimeter Neuerscheinungen und dazwischen und daneben stand 2 Meter Taylor Swift.
Alleine. Aber dann hast du doch deine Antwort.
Genau. Ja, aber hat einer von euch die Idee, ein Taylor Swift-Album zu besprechen von der Bedeutung?
Wir haben das schon mal diskutiert. Wir machen das irgendwann. Also ich glaube, jawohl, also okay, jetzt sage ich das so und denke an mich selbst, wie ich gestern Abend gedacht habe, oh Mann, Heute-Journal, RTL Aktuell, Tagesthemen, alle haben sie über dieses Konzert berichtet. Und es war eigentlich fast schon wieder echt ein Overkill. Aber mein Gott, es ist halt der größte aktuell lebende Popstar.
Aber hat das nicht auch damit zu tun, dass es einfach gar keine anderen gibt, außer vielleicht noch Harry Styles?
Aber das ist ja, also wenn es so wäre, wäre das ja trotzdem egal. Dann hätte man ja trotzdem einen hinreichenden Grund, Taylor Swift zu besprechen. Abgesehen davon ist es aber auch so, dass ich das einfach nicht so sehe, sondern ich glaube im Gegenteil, dass die Gleichzeitigkeit, mit der verschiedene Künstler passieren, heute viel, viel, viel größer, um Dimensionen größer ist, als das damals der Fall war. Diese Konzentration auf einen Künstler, überleg dir doch mal, ob sowas wie die Beatles beispielsweise in den 60ern, ob das halt heute noch so eingeschlagen wäre oder ob es nicht eher so ist, dass viel mehr Leute sich ihre Nische viel schneller suchen können, weil einfach jede Art von Musik jederzeit verfügbar ist.
Wir haben vorher schon über das Alter gesprochen. Ich glaube, wir haben das auch schon anklingen lassen. Wir müssen manchmal zugeben, und das ist bei Taylor Swift so der Fall, dass vielleicht das Interesse nicht mehr ganz so groß ist, das Ganze für sich zu ergründen. Ich kann da nur Neil Tennant von den Pet Shop Boys zitieren, der ja sagt, und das konnte ich total nachvollziehen, von Taylor Swift gibt es eigentlich keinen wirklichen Signature-Song. Ich meine, die Fans sehen das sicher anders. Und ja, Shake It Off kennt jeder, weil es auch wirklich über Jahre im Radio lief. Anti-Hero, ich weiß gar nicht, wieso spricht man es richtig aus. Jedenfalls, das finde ich auch einen richtig guten Song. Der gefällt mir richtig gut. Aber ich habe auch Taylor Swift schon als Album der Woche besprochen, einfach weil hier unsere Mainstream-Redakteur-Kollegen eben meinten, das muss gemacht werden. Und ich so, ja, okay, dann mache ich es halt. Und mir ist nichts im Kopf geblieben davon, aber das liegt einfach daran, dass sie mich nicht so wahnsinnig interessiert. Das muss nicht zwingend heißen, dass dieses Album keine Substanz hatte.
Kurze Ergänzung, weil wir gerade bei dem Thema gewesen sind. Insbesondere bei Taylor Swift kann man Alben auch ganz gut unter diesem Album-Dramaturgie-Gesichtspunkt besprechen, weil es da einige Platten gibt, bei denen das wirklich so ist. Gerade die Pandemie-Alben, die sie veröffentlicht hat, Folklore und Evermore, beide 2020, sind unter diesen Gesichtspunkten sehr, sehr interessant, weil sie eine zusammenhängende Einheit sind, die verschiedenen Songs auf der Platte.
Das höre ich ja gerne, weil das habe ich irgendwie das Gefühl, sowas geschieht eigentlich fast gar nicht mehr. Also, dass man so wie auch Konzerte aufgebaut sind, ne, wisst ihr, erstmal richtig knallen, dann in der Mitte ein bisschen hängen lassen, dann zum Schluss wieder aufbauen und so weiter. Und dass es bei Platten eben auch so ist, dass die ja eine Geschichte erzählen und die auch eine gewisse Dramaturgie haben und wo man sich auch als Künstler vielleicht überlegt, welches Stück packe ich an welche Stelle.
Es ist einfach so, man darf jetzt nicht als Referenz, wir haben vorher kurz schon, bevor wir aufgezeichnet haben, zwei, drei Namen anklingen lassen, Felix Jähn oder Robin Schulz, also diese DJ-Alben, das ist natürlich was anderes. Da geht es nicht so um die Dramaturgie, der versucht halt irgendwie am besten jeder Song einen Hit und dann wirkt es auch manchmal auch ein bisschen beliebig, aber das gab es auch in den 90ern schon mit Culture Beat und den anderen Eurodancern. Ich glaube auch, wie Stefan das sagt, es findet so viel parallel statt und wir kriegen einfach so viel nicht mit, aber es gibt diese Alben definitiv. Es gibt halt nur nicht mehr diese Künstler, die sich einfach positionieren können, mit Ausnahmen. Ed Sheeran ist einer, mir fällt noch ein Sam Smith in The Lonely Hour, wäre auch so ein Album, was man durchaus mal machen könnte für diese Rubrik. Aber klar, es dünnt sich da ein bisschen aus verschiedenen Gründen. Aber auch wir sind ein Teil dieser Gründe, dass wir, glaube ich, nicht an allem noch so ein großes Interesse haben und alles nicht mehr so intensiv verfolgen, wie wir das noch vor 20 Jahren gemacht haben.
Also ich behaupte mal ernsthaft, dass ich im Gegensatz zu vielen anderen immer sehr offen bin für so Sachen. Ne? Wie ich gerade schon Stefan fragte, gehen wir zu Sleaford Mods im September.
Natürlich machen wir das.
Also das ist gar nicht so der Fall. Ich habe das Gefühl, dass die Verfügbarkeit ist natürlich da. Die ist natürlich viel größer als früher. Aber dass man darauf aufmerksam wird, man muss sich meiner Meinung nach viel stärker drum bemühen. Ich erzählte gerade ganz kurz auch vorher, dass es seit einer Woche ein neues Mark Almond-Album gibt. Da bin ich auch komplett zufällig irgendwo drüber gestolpert. Es gibt eigentlich medial, finde ich jetzt, eigentlich kaum noch Hinweise. Also Musik hat unglaublich viel verloren an Bedeutung, wie der wunderbare Olli Schulz mal sagte.
Also die Kulturberichterstattung ist ja, wie wir alle wissen, am Boden. Das ist auch sehr interessant, da mal über die Hintergründe zu diskutieren. Das können wir jetzt, glaube ich, aus Zeitgründen nicht machen, aber es ist natürlich schon so. Ne? Wenn du dir anguckst, die Specs als Musikzeitschrift gibt es ja auch nicht mehr, ist mit Beginn der Pandemie sogar als Online-Magazin gescheitert, weil der Verlag gesagt hat, nee, kommt, Freunde, das kriegen wir jetzt nicht mehr finanziert. Der Musik Express ist, glaube ich, als Musikzeitschrift für die Genres, die wir in unserem Podcast so besprechen, das einzige Blatt, was so noch übrig geblieben
Rolling
ist.
Rolling Stone so eigentlich
breiter
auch.
Basis also, der, okay,
das aber, Rolling Stone. Aber das ist eigentlich, du hast ja das Gefühl, du liest eine Zeitung. Also ja. Ich finde eigentlich, diese ganzen Musikmagazine, die es so gibt, feiern eigentlich nur noch Backkataloge ab.
Absolut, und die Backkataloge werden auch immer größer. Das ist der zweite Punkt, den ich noch ansprechen wollte, weil was ich schon finde, was ein Punkt ist, wenn du dir heute die Neuerscheinungen anguckst, es fällt schwerer als früher, die wirklich neuen Alben rauszusuchen, weil vieles von den Neuveröffentlichungen ist in Wirklichkeit Backkatalog, aber du merkst es halt vielleicht nicht, weil du ja auch nicht jedes Album von jeder Band kennen kannst und sofort erkennen kannst, ah, das hat es schon mal gegeben.
Ich hab da ein ganz gutes Beispiel. Es gibt dieses kostenlose Magazin bei Saturn und Mediamarkt, wo dann auf der Titelseite eben schon die entsprechenden Künstlernamen stehen, um die es im Heft geht. Und im aktuellen Heft stand da eben Duran Duran und ich dachte, hä? Die haben doch gerade erst vor einem Dreivierteljahr dieses Dance Macabre Album rausgebracht, was auch sehr cool war. Was kommt denn da jetzt schon wieder? Und dann blätter ich da und haben die wirklich eine Seite Duran Duran. Hintergrund sind, die ersten 5 Alben werden jetzt auf Vinyl wieder veröffentlicht. Auch gar nicht irgendwie groß mit Bonustracks oder so, so viel ich weiß jedenfalls. Es ist halt wieder so ein klassisches altes Zeug, mal wieder auf den Markt geschmissen, ja. Ding.
Aber auf Vinyl, das ist wirklich eine interessante Tendenz, dass jetzt eigentlich die Sachen, die in den 90ern gar nicht auf Vinyl erschienen sind,
ja, das
die kommen jetzt wieder auf Vinyl raus, weil wir, die mit der Kohle jetzt, die ja immer locker 40 Euro für eine LP bezahlen, jetzt auf einmal sagen, hey Mann, es ist Renaissance Vinyl, wir kaufen den Kram jetzt, und da ist es richtig, da ist nicht mehr drauf als früher, ne? Also das ist auch, es wird eigentlich immer das gleiche Schwein durchs Dorf gejagt.
Nur habe ich auch ein gutes Beispiel zu. Vor wenigen Jahren hat Mark Knopfler so eine Vinylbox rausgebracht mit seinen gesammelten Soloalben. Und da gab es auch einige dabei, Sailing to Philadelphia zum Beispiel von 2001, das in diesem Zusammenhang in der Box tatsächlich zum allerersten Mal überhaupt auf Vinyl rausgekommen ist, weil das damals eine reine CD-Veröffentlichung war.
Ja, und die hauen den Kram jetzt raus. Ich habe die Tage gesehen, dass Synchronicity von Police jetzt in einer 8-CD- und 8-Vinyl-Edition erscheint. Ich meine, ich finde jetzt gut, das wird noch ein Thema werden, die Herren. Also welches Police-Album man nimmt, weil ich jeden Fall Outlandos D'Amour nehmen würde, aufgrund seiner Bedeutung. Aber Synchronicity ist wahrscheinlich das reifste Album. Nur, was haue ich denn da noch an 7 zusätzlichen CDs rein?
Also, naja, müsstest du mal gucken, was drauf ist. Ja, also bei Police ist halt so, da bin ich auch nicht so großer Fan, dass mich das jetzt wahnsinnig interessieren würde, den 17. Outtake von irgendeinem Song zu hören, der dann auch irgendwie in einem verstaubten Archiv gefunden wurde. Aber es gibt Bands, wo man dann schon eigentlich sich freut. Also bei mir ist es das immer wieder Camouflage. Bringen ihre Alben jetzt auch, weil sie 30 Jahre sind vergangen, die Rechte irgendwie liegen wieder bei denen und jetzt hauen die da fröhlich mit Bonusdiscs und Demos und was weiß ich. Und als Fan, ich finde das cool. Es ist nicht so, dass ich mir das 20 Mal anhöre, je Song. Aber das jetzt mal zu hören, so ein Album nochmal mit komplett neuen Ohren, also erstens klingen die Remasters gut, muss man ein bisschen Werbung machen, auch wenn ich kein Geld dafür kriege. Aber dann auch wirklich so Sachen zu hören, die Evolutionsstufen dieser Songs, das ist für richtige Fans halt spannend. Und das wird bei Police nicht anders sein. Es ist natürlich die Frage, muss das so teuer sein? Also
ich glaube ja. Ich glaube, wir reden jetzt schon über so, ich sag mal, Exklusivgeschichten. Ich habe einen Ex-Arbeitskollegen von mir, der auch großer Vinylkäufer ist, der wirklich jetzt für seinen Sohn mehr oder weniger so eine Altersversorgung anlegt, glaubt er, indem er halt sehr viel Raritäten kauft, also in erster Linie David Bowie und Van Morrison, und meint da irgendwann, da gebe ich ihm das und sage, Junge, hier, das wird eines Tages alles dir gehören. Ja,
ich meine, wenn er Ahnung hat und wenn er dann auch die echten Raritäten rauspickt und nicht nur die als solche verkauft werden, dann kann das ja vielleicht durchaus funktionieren. Aber ich wollte noch mal ganz kurz auf The Police zu sprechen kommen. Auch da ist es ja so, wie wir die Diskussion ja zum Beispiel bei Eurythmics und Annie Lennox auch schon mal gehabt haben. Man könnte ja bei The Police auch durchaus argumentieren, dass Sting als Solokünstler ebenfalls seine Berechtigung hat, hier im Podcast mal aufzutauchen.
Natürlich, auf jeden Fall. Absolut. Ja. Ich würde zum Beispiel eben dieses Live-Doppel-Dingsbums Blue.
Bring on the Night.
Bring on the Night, finde ich zum Beispiel. Das wäre mal wieder ein Live Wir haben ja mal gesagt, Live-Alben sind wir so ein bisschen fies für, aber das ist eins, wo ich denke, das könnte man tatsächlich mal besprechen.
Ja, na klar, das wäre auch aus meiner Sicht eine Ausnahme, die man dann machen könnte.
Aber was auch ein bisschen traurig ist, wenn man sich jetzt überlegt, wir reden darüber, dass die Industrie natürlich da irgendwie jetzt einen Weg gefunden hat, nochmal richtig Cash zu machen, weil er an anderer Stelle wegbricht. Ich gehe dann in so einen Mediamarkt und denke mir, mein Gott, wie tot ist das denn hier? Klar, auf den Plattenbörsen geht viel und online geht viel, aber irgendwie ein bisschen Verständnis habe ich fast dafür, dass die irgendwie sagen, naja gut, CDs verkaufen wir keine mehr. Selbst ein Künstler wie Sting verkauft dann irgendwie vielleicht von einem neuen Album in Deutschland, weiß ich nicht, 8000 Einheiten oder so. Und dann versucht man halt über Special Editions und Backkatalog und so irgendwie all diese Gelder wieder reinzuholen, die da an anderer Stelle weggebrochen sind. Ich habe übrigens, was Bowie betrifft, hatte ich einen großen Glückstreffer die Tage. In Esslingen bei Stuttgart macht nämlich der Mediamarkt zu und hatte eine 2-für-1 Aktion. Das heißt, du kaufst zwei Sachen und kriegst eins kostenlos. Und die hatten tatsächlich diese Bowie Brilliant Adventure Box, diese Zusammenstellung der letzten, glaube ich, 8 Alben oder so. Da standen schon unglaubliche 15 Euro drauf. Und dadurch, dass aber 2-für-1 war, habe ich mir diese Westernhagen 5er CD-Box für 27,99 gekauft und Bowie für lau bekommen. Mein Highlight dieses Jahres.
Woran man mal wieder erkennt, wie häufig der Kollege Kappen einfach in den Laden geht und irgendwelche Platten oder CDs kauft.
Und was machst du mit der Westernhagen? Wisst ihr, die wollen das noch los, oder?
Nö, die wird behalten.
Okay. Findest du scheiße, ne? Also, habe ich auch früh mit Freiheit war bei mir Schluss.
Aber guck mal, 75 Songs für 27,99, das ist halt...
Hör mal, da sagst du nix. Aber ich finde, das ist übrigens eine sehr interessante Tendenz, wenn du in diese berühmten Elektronikkaufhäuser gehst, die ja mal vor 20 Jahren die Plattenläden abgelöst haben. Da rollen wirklich jetzt die Tumbleweeds durch die Flure.
Da ich glaube auch nicht, dass das noch der richtige Ort für Musikkäufer ist. Ich glaube, da sollte man sich eher auf diese kleineren Plattenläden fokussieren.
Deswegen machen sie ja alle jetzt zu.
So einen, in dem wir uns gestern getroffen haben zum Beispiel. Das wäre jetzt aus meiner Sicht, also wenn ich Musik kaufen gehe, ich meine, ehrlicherweise, ich shoppe vieles gebraucht online tatsächlich, weil ich es da sehr preiswert bekomme. Aber wenn ich in den Laden gehe, um zu gucken, was gibt es da gerade, dann mache ich einen Bogen um Mediamarkt.
Ja, wobei du im Moment, da hat der Freddy nun mal recht, im Moment da wirklich extrem gut abgreifen kannst. Also hier in der Nähe ist auch ein Laden, der im Moment auf Vinyl 30% gibt.
Mhm. Wobei da finde ich die Preise wieder schon so...
Die Grundsatzpreise, das ist so hoch,
dass wir eigentlich erst mit diesen 30% in die Nähe von einem okayen Preis kommen.
Das finde ich absolut. Auch, also da findest du dann so eine Einzel-LP, die ist dann ausgezeichnet mit 39,99 und dann denke ich, naja, bei 30.
Aber da sind wir wieder hier bei diesem Stuttgarter Beispiel. In einem Elektronikfachmarkt habe ich zum Beispiel die aktuelle Metallica für einen Zehner. Also wirklich ohne Macken, ohne Seal. Das waren einfach Overstock. Also zu viel bestellt, zu viel gedacht, wir können da schön verkaufen für 40 Euro. Und dann haben sie gesehen, ach, jetzt brauchen wir mal den Platz und haben die für 10 Euro rausgehauen.
Vinyl?
Ja, Vinyl. 72 Seasons für einen Zehner.
Habe ich 45 für bezahlt.
Ja, siehst du?
Ah, jetzt ärgert sich der
Kollege.
Jetzt müssen wir mal aufhören.
Seit ich die habe, nicht einmal gehört.
Ich möchte noch eine Bemerkung zu Westernhagen loswerden. Mhm. Ihr wisst, wir haben Herbert Grönemeyer schon besprochen.
Jawohl.
Das heißt, Westernhagen ist ein Muss. Das wird früher oder später drankommen müssen. Ich übernehme das gerne. Ich sage halt nur, ich glaube nicht, dass wir musikalisch, musikhistorisch drumherum kommen werden.
Aber könntest du denn dann mit das Pfefferminz-Album dir vorstellen oder eher eins der letzten?
Müsste ich jetzt drüber nachdenken, weil ich es nicht vorbereitet habe. Aber
man
könnte
auch gut das Live-Album nehmen, tatsächlich. Ja. In diesem Fall finde ich dieses Live-Ding wertig und auch so in der Karrierephase, ne, da hat er schon irgendwie 20 Jahre auf dem Buckel gehabt, aber war noch nicht so in der Irrelevanz wie die letzten Jahre gefühlt. Vielleicht,
ich stelle gerade fest,
Fans,
dass hier in der Diskussion ganz viele Ideen jetzt plötzlich aufkommen. Wir haben vorhin über Alben gesprochen. Ich glaube, im Progressive Rock hast du nach wie vor sehr viele auch neue Alben, die als Album durchkonzipiert sind. Spock's Beard 2018 zuletzt eine Platte veröffentlicht. Eigentlich wären die mal wieder dran mit was Neuem, aber ich weiß nicht, warum da jetzt aktuell nichts kommt. Ich glaube, Spock's Beard, die
Pineapple,
Band von den
Pineapple Thief, neues Album ist auch großartig. Ja. Ich habe die Tage, die Zeit muss noch sein. Ich bin, meine wunderbare Frau hat mir die Tage eine Platte mitgebracht aus dem Plattenladen, weil sie wollte mir eine Freude machen und sie hat überhaupt gar keine Ahnung, was sie da kauft. und bringt mir eine LP mit von der Band, die hieß, glaube ich, Green River, Greenside, so eine polnische Progressive Rock Band. Ich hatte noch nie von denen gehört.
Ich bin raus, ich kenne die nicht.
Die sind, und die, das war wieder eine Nummer. Dann habe ich dann, ich war völlig begeistert von der Platte. Riverside heißen die. Riverside, eine polnische Progressive
Rock Band. Von wann ist die Platte? Kurz.
Relativ neu.
Ja, siehst du. Und wieder eine Antwort auf deine Frage.
Gibt's
ja,
denn noch einen? Gibt es. Aber wenn sie mir den nicht einfach völlig, wahrscheinlich Green Vinyl, Dingsbums. Und dann habe ich den unseren Ex-Kollegen Martin Busch angeschrieben und habe geschrieben, ey Busch, die musst du hören, das ist so geil. Das ist genau die Musik, auf die du stehst. Er sagt, ich war 3 Wochen im Konzert von denen in Köln. Und ich dachte, ja klar, ich komme wieder zu spät. Ja,
kennt die wieder.
Ja, Wahnsinn. Weil er wieder einen kennt.
So, bevor wir mal... Gibt's noch. Okay, dann erzähle ich auch noch schnell eine Geschichte. Ja. Als ich noch in der Musikredaktion beim Radio gearbeitet habe, haben wir mal aus Holland so eine Platte zugeschickt bekommen von Destine. Kennt die jemand?
Nope.
Das ist so eine...
Ich kenne die Flower Kings, auch so eine Progressive Rock Band aus Holland.
Destine machen kein Progressive Rock. Das ist so eine Pop-Punk Band.
Jetzt kommt der Show so auf der Kollegen, was sie alles kennen.
Im ja, Stil von schön. So ungefähr so wie Green Day, ja? Mhm. Oder auch so wie Blink 182. Und ich finde, also es gibt sie leider nicht mehr, aber die haben 3 Alben gemacht, die einfach so wahnsinnig fantastisch sind. Die machen so viel Spaß. Destine, hört euch das an, ist echt gut.
Wie wird das geschrieben?
Destine.
Hätte ich jetzt so fast Destin. Auch so vermutet, ehrlich gesagt.
So, ich habe keinen Tipp zum Abschluss, aber ich möchte noch abschließend Jochen Diestelmeyers Heavy-Chart-Position durchgeben. Platz 29, 2 Chartwochen. Ich lag also mal wieder nicht so verkehrt.
Bevor wir jetzt auch...
Ich, alter Klugscheißer.
Freddy, möchtest du, alter Klugscheißer, nicht vielleicht noch erzählen, wie es weitergeht?
Wie meinst du, wie es weitergeht? Wann wir zu hören
und
sind?
Und was vielleicht auch zu hören sein? Du musst es nicht sagen, ist nur eine Frage.
Ich habe ja jetzt, glaube ich, schon 3 verraten, aber wir haben die Dame auch schon genannt. Es ist, halten wir es mal, machen wir es als kleines Ratespiel. Es ist eine Frau, die in einer Band schon aktiv war und dann solo sehr erfolgreich weitergemacht hat. Der Name fiel im Lauf der letzten 70 Minuten. Und da wir da so viel Info rausgehauen haben, glaube ich, sollten wir jetzt auch mal zum Schluss kommen.
Ich bin sehr dafür.
Ich könnte auch jetzt was essen.
Das ist ein guter Plan. Oder der nächste Kaffee.
Okay.
Machen wir das. Vielen Dank fürs Zuhören. Sorry für die unstrukturierte Rumtalkerei.
Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß dran. Und falls ihr... Ach genau, mir fällt eins noch ein. Mir ist aufgefallen, ich sag immer, geht auf Facebook und sucht danach Alben für die Ewigkeit. Wichtig ist, gebt ein Podcast-Alben für die Ewigkeit, weil es gibt unter diesen Namen auch noch eine Seite, die nichts mit uns zu tun hat. Und deswegen, falls ihr uns in irgendeiner Form kontaktieren wollt über den Message-Button oder eben unsere Posts kommentieren wollt, wir werden einen absetzen eben und dann schreibt doch da gerne Podcast-Alben für die Ewigkeit.
Auf der Titelseite des aktuellen Musikexpress steht auch groß drauf Alben für die Ewigkeit. Leider haben sie keine Geschichte über uns gemacht.
Aber insofern hat uns viel Geld gekostet.
Ja. Gut.
Gehabt euch wohl.
Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.